Wir folgen heute weiter der Predigtreihe, wo es um den Heilsplan Gottes mit den Menschen geht. Und wir verfolgen diese Linie, wie Gott oder wie das Königtum von Jesus Christus auf dieser Erde entsteht und triumphiert. Wir hatten in den ersten Predigten gehört, dass Gott diese Erde geschaffen hat als einen Ort der Gemeinschaft mit den Menschen, einen Tempelgarten geschaffen hat, wo der Mensch Gott verehrt, Gott preist, mit Gott lebt und diesen auf der ganzen Erde ausbreitet. Und dann haben wir gehört, dass der Mensch gefallen ist, dass er diesen Auftrag Gottes nicht nachgekommen ist, sondern gesündigt hat und dann der Fluch der Sünde und des Todes über den Menschen gekommen ist. Dann haben wir aber auch zuletzt das Heilsversprechen, das Gnadenversprechen von Gott gehört, dass er sagt, ich werde den Schlangentöter, den werde ich hervorbringen aus dem Samen der Frau und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und wir gehen folgender Geschichte weiter und wir werden heute lesen aus 1. Mose 8, Vers 15 bis 9, Vers 17, also die anschließenden Verse von dem, was wir heute Morgen schon in der Lesung gehört haben. Und ich beginne damit, dass ich euch kurz darstelle, was heute das Thema sein wird. Und zwar, dass Gott, das Thema der Predigt ist, Gott verbirgt sich für eine lange Heilsgeschichte auf der Erde. Und wir werden das in drei Punkten betrachten. Erstens werden wir darüber reden, dass Gott die gottlose Welt in einer Sinnflut richtet. Danach, dass Gott verspricht, nie wieder in einer Flut die Menschen zu vernichten. Und dann sehen wir, dass Gott einen Bund schließt zum Wohl der Menschen. Also in diesem Dreischritt wollen wir das heute anschauen. Wir beginnen damit, dass wir erstmal in Kapitel 8 die Vers 15 bis Vers 19 lesen. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Und alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regte auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Wir sind hier am Ende der Sintflut angelangt. Noah und alle Tiere, die in der Arche waren, verlassen die Arche. Doch wir wollen uns jetzt anschauen, was passiert ist, bevor wir weiterschauen, was uns hier in dem Text berichtet wird, nochmal einen kurzen Rückblick machen. Was ist denn eigentlich passiert zwischen dem, dass Gott seine Gnadenversprechen über die Menschheit ausspricht, Adam und Eva aber auch den Garten verlassen muss, bis zu diesem Zeitpunkt, dass Gott die Erde in einer großen Flut richtet? Ich denke, es ist eine interessante Frage, darüber nachzudenken, ob Adam und Eva sich bewusst waren, welche Konsequenzen ihre Sünde für sie und für die ganze Welt haben würden. Ich weiß nicht, ob sie das wussten, direkt nachdem sie es getan hatten. Vielleicht haben sie aber auch geglaubt, dass sie dieses Gnadenversprechen von Gott gehört haben, dass direkt ihr erster Sohn, der Kain, derjenige sein wird, der den Fluch direkt brechen wird, der direkt der Schlange den Kopf zertritt und dann ist wieder alles gut, dann ist alles wieder in Ordnung. Doch wir sehen in der Geschichte, dass Kain nicht dieser ersehnte Retter ist, sondern es ist noch viel schlimmer, es zeigt sich, dass Kain auf Seiten der Schlange steht. Dass Kain auf Seiten des Samens der Schlange steht. Und es wird deutlich, dass die Feindschaft, von der Gott gesprochen hat, dass er Feindschaft setzen wird zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange, dass das wirklich eine gewaltige, eine große Feindschaft ist. Und diese Feindschaft nimmt danach ihren Lauf und zeigt sich. Kain ertötet seinen gerechten Bruder Abel. Abel, er hatte im Glauben Gott ein Opfer dargebracht, das Gott wohlgefällig war, das Gott angenommen hat. Und dieser Glaube, er war bei Kain selber nicht vorhanden. Und es wird deutlich, dass der Sieg über die Schlange, das wird kein einfacher Sieg werden. Und dass die Konsequenzen und die Auswirkungen der Sünde so dramatisch und so groß sind, dass es nicht einfach umzukehren ist. Danach wird uns berichtet, dass der Einfluss der Schlange und der Sünde auf der Erde wirklich große Ausmaße annimmt und wirklich ausartet und von den Menschen Besitz nimmt. Das Ausmaß der Sünde wird immer größer und schrecklicher. Also Kain war zum Beispiel jemand, der hatte einen ermordet, seinen Bruder. Später sehen wir, dass Menschen andere ermorden für Kleinigkeiten. Ja, da haben sie eine Wunde von dem zugefügt bekommen oder hier einen Schnitt erhalten und dafür bringen sie Menschen einfach um. Also Sünde in ihrem Ausmaß, in ihrer Schrecklichkeit wird immer größer. Unmoral, Mord, Begierde, Gewalt und Ungerechtigkeit breiten sich wie ein Flächenbrand auf der ganzen Erde aus. Die Menschheit wird Gott immer mehr entfremdet, wo sie doch im Garten zur Gemeinschaft mit Gott und im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und man sieht, die Menschheit verliert ihre Ebenbildlichkeit immer mehr durch die Sünde. Und es wird deutlich, Sünde hat nicht nur einen kleinen Schaden angerichtet, so ein bisschen den Menschen betroffen, sondern Sünde hat den Menschen völlig verdorben. Sünde ist jetzt das Kennzeichen der Menschheit. Also wenn man von Menschheit spricht, spricht man nicht mehr wie im Garten eben davon, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen ist und den Tieren überragen ist und dass Gott ihn zum Herrscher eingesetzt hat und dass er Weisheit von Gott bekommt und von Gott selbst gelehrt wird, sondern wir sprechen jetzt davon, dass Menschheit von Sünde gekennzeichnet ist. Und Gott muss richterlich eingreifen und das Ausmaß der Sünde zu begrenzen. Also zuerst hat Gott ja das Ausmaß der Sünde begrenzt, indem er Adam und Eva aus dem Garten Eden verbannt. Danach macht er den Broterwerb mühevoll. Ich habe darüber nachgedacht, Gott hat das sicherlich, also zum einen ist es ein Fluch, zum anderen ist es aber auch so, der Mensch muss Stunden seines Tages damit verbringen, überhaupt zu leben, dass er in diesen Stunden des Tages nicht die Möglichkeit hat und Kapazität hat, noch mehr Unfug anzurichten. Das war so mein Gedanke, den ich dabei hatte. Und dann, was Gott als nächstes macht, wird uns in 1. Mose 6 berichtet, dass Gott die Lebensspanne der Menschen begrenzt. Zuerst wird uns berichtet, dass die ersten Menschen Richtung 900 Jahre alt geworden sind. Gott sagt, ich setze dem Elend und der Sünde der Menschen eine Grenze. Sie haben nur noch 120 Jahre Zeit, um zu sündigen, nicht mehr 900 Jahre. Sünde nimmt so eine Überhand, dass für den menschlichen Betrachter auch der Eindruck erweckt wird, dass diejenigen, die Gott dienen und Gott vertrauen und für Gott leben, die werden nicht überleben, die werden vernichtet, die können auf dieser Erde nicht bestehen, weil Sünde so Überhand nimmt. Die Verheißung für den Samen der Frau, der Rettung bringen wird, der ist bedroht, weil Sünde so stark regiert auf dieser Erde. Doch Gott achtet auf das Geschehen auf der Erde. Schlag bitte 1. Mose 6 auf. Da wird es uns in zwei Versen berichtet, in Vers 5 und dann Vers 11 und 12. Vers 5 heißt es: Aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Oder dann ab Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Gott beschreibt hier den Zustand der Menschheit mit zwei Begriffen. Die zwei Begriffe sind einmal Verderbtheit und Frevel. Ja, also diese zwei Begriffe kennzeichnen die Menschheit in diesem Moment. Verdorbenheit oder Verderbtheit spricht davon, dass etwas Schönes, Gutes, Wahres jetzt zerstört, böse und verdreht ist. Ja, also das, was Gott gut war und schön geschaffen hat, ist jetzt zerstört, böse und auf den Kopf gedreht. Und das andere Wort Frevel, andere Übersetzungen schreiben hier auch Gewalttat, spricht vom Umgang der Schöpfung untereinander. Es gibt keine soziale Gerechtigkeit, sondern Gewalt und Lieblosigkeit untereinander. Also kein aufeinander Rücksicht nehmen, keine Nächstenliebe, sondern wirklich einer, der die größeren Ellbogen hat, der setzt sich durch. In der Schöpfungsgeschichte schaute Gott sich die Schöpfung an und er sagt, es ist wirklich sehr gut als letztes Fazit über das, was er geschaffen hat. Hier wird der gleiche Sprachgebrauch verwendet. Gott sieht sich die Schöpfung wieder an. Und was er sieht, ist, es sagt er, es ist sehr böse. Es ist sehr böse. Es ist alles verdorben. Es ist voll Gewalttat. Und es ist wirklich schrecklich und erschreckend, wie Sünde sich ausbreitet und Raum gewinnt und alles vernichtet. Doch Gott, und das ist das Hoffnungsvolle, gibt seinen Ratschluss der seiner Königsherrschaft nicht auf, sondern Gott greift ein in einem großen Gericht. Die Schlange und der Same der Schlange werden nicht siegen. Sie werden nicht siegen und den Samen der Frau und die Gläubigen vernichten. Und sie werden auch die Heilsverheißung Gottes nicht zerstören. Gott lässt das nicht zu. Und so entschließt Gott in seinem heiligen Zorn, die sündige Menschheit zu vernichten. Aber diejenigen, die ihm vertrauen und ihm gehorchen, die will Gott in diesem Gericht erretten. Und ab hier werden wir ein Prinzip entdecken, das in der Bibel immer wieder auftaucht. Und zwar, dass Gott seine Herrschaft nicht nur durch Erlösung verwirklicht, also indem Gott Menschen errettet und sie befreit, sondern dass Gott seine Herrschaft auch durch Gericht verwirklicht. Und wir sehen das darin, dass der Schlange der Kopf zertreten muss. Es gibt einen Feind, es gibt Feindschaft und die Schlange und ihr Same muss vernichtet werden. Und um das Ausmaß der Sünde und die Verdorbenheit und Gewalttat nicht siegen zu lassen und um seinen Samen zu bewahren und seine Gnade, sein Gnadenversprechen zu halten, greift Gott ein durch die Sintflut. Also Gott schickt die Sintflut, damit sein Gnadenversprechen auf dieser Erde erfüllt wird, damit wirklich Rettung und Erlösung für das Volk kommen kann. Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre keine gute Aussicht für Noah und seine Familie geworden, die eine Ausnahme bilden unter all den ungerechten Menschen auf dieser Erde. Und Gott in seiner Gerechtigkeit, er straft die Menschen. Gottes Gerechtigkeit ist die Grundlage für seinen Zorn. Gottes Gerechtigkeit lässt es nicht zu, dass er das einfach mit ansieht, ohne irgendetwas zu tun. Dann sehen wir aber, dass Gott innerhalb dieser Sintflut, wo Gott die ganze Erde richtet, trotzdem auch Rettung wirkt, dass er Noah und seine Familie und jeweils ein Tierpärchen von den unreinen Tieren und 7 Pärchen von den reinen Tieren bewahrt, damit sie eine Neubesiedlung auf dieser Erde möglich machen. Dann, während Gott für sie Schutz gibt, indem er sie in die Arche hineinbringt und hinter ihnen zuschließt, öffnet Gott die Schleusen des Himmels und der Erde. Und diese ganze gute Schöpfung, wie sie ursprünglich war, wird von der Sintflut komplett ertränkt, zerstört, vernichtet, jedes Leben außerhalb der Arche wird zerstört. In dem Text der Sintflut, den wir heute gelesen haben, findet sich eine interessante Struktur und man kann sie mit einem Berg veranschaulichen. Also es beginnt so, erstmal wird uns in 7 Vers 4 gesagt, Noah wartet 7 Tage, dann wartet Noah in 7 Vers 10 weitere 7 Tage, bis die Flut kommt. Dann in Vers 17a wird uns gesagt, 40 Tage ist die Flut auf dieser Erde oder steigt das Wasser an und die Flut kommt über diese Erde. Dann 150 Tage bleibt diese Flut auf der Erde und regiert auf dieser Erde, triumphiert über diese Erde. Dann 150 Tage, dann geht's den Berg wieder runter. 150 Tage versickert das Wasser. Dann wartet Noah 40 Tage, 7 Tage, 7 Tage. Also 7, 7, 40, 150. Und jetzt ist die Frage, was steht am Gipfel dieses Textes? Und oft ist, wenn die Bibel solch einen Aufbau bringt, also einen Chiasmus, wie so ein Berg, dann gibt es oben am Gipfel eine Änderung, die dafür sorgt, dass es wieder bergab geht. Oder wir können es auch in einem Tal sehen, es geht erstmal bergab. Es gibt einen Grund, wieso es wieder bergauf geht. Und inmitten dieses Textes steht etwas, was die Sintflutgeschichte dreht und ändert und wieso die Sintflut wieder zurückgeht und eine Neuschöpfung beginnt. Und zwar ist es in 1. Mose 8, Vers 1. Also man kann das wirklich, die Struktur des Textes so aufbauen. Und dann steht 1. Mose 8, Vers 1 im Zentrum der Sintflut. Und zwar heißt es da, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Gott greift ein in dieser Sintflut, weil Gott sich an Noah erinnert. Also diese Beschreibung bedeutet nicht, dass Gott Noah vergessen hat. Ja, also dass Gott dachte, ihn auf einmal entdeckt hat, ach, da gibt's noch den Noah. Das ist damit nicht gemeint, sondern weil Noah ein gerechter Mann war, das lässt Gott ihn und seine Familie nicht in den Fluten untergehen. Und Noah stand in der Gunst von Gott. Das hatten wir heute auch gelesen in 1. Mose 6, Vers 8. Da heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und dann heißt es, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Es wird uns gesagt, dass Noah ein Mann war, der in einer Beziehung mit Gott stand, dass er im Leben mit Gott unterwegs war. Ich finde, das ist so eine herrliche Beschreibung für ein Glaubensleben. Oder wenn man sagt, das ist ein Mensch, der ist mit Gott unterwegs. Er ist nicht allein unterwegs, das sieht man, der ist mit Gott unterwegs. Noah war Gott treu und seine Beziehungen, sein Leben waren von Treue, von Rechtschaffenheit, von Liebe gekennzeichnet. Und er hob sich von all seinen Zeitgenossen ab, so dass man über ihn sagen könnte, das ist ein Mensch, der ist untadelig. Und in dieses Urteil untadelig oder Rechtschaffenheit bedeutet nicht, dass Noah fehlerlos war, sondern es beschreibt, dass Noah ein Mann war, der nach dem Herzen Gottes war. Und Gott entschließt sich, einen Bund mit dem gerechten Noah zu schließen. Und er sagt es ihm auch schon vor der Sintflut. 1. Mose 6, Vers 18 sagte, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frauen, die Frauen deiner Söhne mit dir. Also mit Noah und mit seiner Nachkommenschaft möchte Gott weitermachen, möchte Gott Heilsgeschichte schreiben, möchte Gott einen Neustart in einem gewissen Sinn machen. Und aus seiner Familie, aus seiner Nachkommenschaft wird der Same erwachsen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Nachdem die Sintflut beendet ist und die Wasser versiegen, betreten die Überlebenden die Erde. Und es ist wie eine neue Schöpfung, die jetzt vor ihnen liegt. Der Aufbau des Textes macht deutlich, dass wir hier etwas so wie eine Neuschöpfung vor Augen haben sollen. Und die Parallelen sind sehr deutlich gerade zu der Schöpfung, die wir in den ersten zwei Kapiteln der Bibel lesen. Also es gibt deutliche Parallelen. Ich möchte hier einmal eine Gegenüberstellung aufzeigen, die habe ich bei Bruce Waltke genannt, einem guten Kommentator. Er sagt, wir können das sieben Phasen könnte man hier parallel nebeneinander stellen zwischen der ersten Schöpfung und hier, was hier wie eine Neuschöpfung beschrieben wird. Erste Phase vor der Schöpfung. Wie der Geist Gottes, in der Schöpfung am ersten Tag über den Wassern schwebte, sendet Gott jetzt einen Wind, um die Erde zu erneuern. Und interessant, im Hebräischen ist Geist und Wind ja der gleiche Begriff, ja, Ruach. Ist der gleiche Begriff. Und wir sehen hier ähnliche Worte. In 1. Mose 1, Vers 2 lesen wir die Begriffe wie Erde, Tiefe, Geist, Ruach und Wasser. Und in 1. Mose 8, Vers 1 und 2, also als Gott die Sintflut, also nachdem er Noah gesehen hat und quasi die Sintflut wieder verdrängt wird, sind die gleichen Begriffe. Wind, Ruach, Erde, Wasser, Tiefe. Also die gleichen Begriffe werden bekannt. Dann die zweite Phase, quasi der zweite Schöpfungstag. So wie Gott am zweiten Schöpfungstag scheidet, so stellt Gott hier dann auch bei der Geschichte von Noah die Grenzen zwischen Himmel und Erde wieder her. Ja, also vorher konnte man keinen Unterschied sehen, weil die ganze Erde war bedeckt von Wasser. Hier verschwindet das Wasser und man sieht einen Unterschied. Dritter Tag, so wie Gott am dritten Tag die Wasser zurückdrängte und sie an verschiedenen Stellen sammelte und Land entstehen konnte, auf den Menschen leben konnte, so fließt das Wasser weg und Erde wird sichtbar, Lebensraum für den Menschen. Dann die vierte Phase, der fünfte Tag. An diesem Tag schuf Gott die Vögel, alle Lebensbewohner des Himmels. Und hier sehen wir, Noah lässt Vögel frei, die in die Luft aufsteigen und versuchen dort diesen Lebensraum zu nutzen. Dann sechster Tag, die Lebewesen auf der Erde werden ins Leben gerufen. In unserer Geschichte sehen wir, Noah und alle Tiere werden aus der Arche hervorgerufen, um auf diese Erde zu kommen. Dann, die sechste Phase, wird uns in der Schöpfung berichtet, dass Adam und Eva die Repräsentanten und Ebenbilder Gottes sind und sie werden aufgefordert, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Und hier sehen wir dann den gleichen Auftrag, bekommt auch Noah und seine Familie, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren. Also wir sehen, hier ist eine Neuschöpfung. Zuvor hat Gott diese Erde zerstört und so etwas wie eine Neuschöpfung beginnt hier, wie ein neuer Schöpfungsakt. Doch wir müssen bei aller Ähnlichkeit sagen, dass es nicht alles auf Null zurückgesetzt wird. Es ist nicht ein Neustart, wo die Seiten komplett alle radiert werden und wir fangen wirklich auf dem weißen Blatt Papier wieder neu an. Die Menschen kehren nicht in ein Paradies zurück. Die Menschen kehren auch nicht wieder in den Garten Eden zurück. Die Menschen kehren auch nicht wieder in einen Stand der Unschuld vor Gott zurück. Und sie erhalten auch nicht eine neue Gerechtigkeit. Noah und seine Familie kehren in eine gefallene Schöpfung zurück, die noch immer unter dem Fluch Gottes steht. Und sie selbst stehen auch noch unter dem Fluch der Sünde. Sie sind physisch gerettet worden, aber dieses Ereignis, also die Sintflut und das in der Arche bewahrt werden, hat nicht ihre Seelen gerettet. Es war eine physische Errettung, die stattfand. Ich möchte den Text weiterlesen, Vers 20, wo wir uns erstmal den Hintergrund angeschaut hatten, in 1. Mose 8, Vers 20 bis Vers 22. Gott verspricht sich nicht wieder die Menschheit in einer großen Flut zu vernichten. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen Reihen Vieh und von allen Reihen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Gott roch den lieblichen Geruch, und daher sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Noahs erste Handlung, als er diese neue Erde betritt, ist, dass er Gott einen Altar baut und reine Tiere opfert. Von diesen Tieren hatte Noah mehrere mitgenommen, und Noah baut einen Altar und opfert Gott. Noahs erste Tat ist die Anbetung und Verherrlichung Gottes. Also Noah baut nicht zuerst ein Haus für sich und seine Familie. Und ich denke, uns würden viele andere Dinge einfallen, die wir tun würden, wenn wir über ein Jahr nicht auf Land zugebracht hätten, oder? Ich denke, jedem von euch, wenn ihr über ein Jahr irgendwo im Sturm und im Trubel auf den Wassern hilflos, auf äußere Hilfe angewiesen verbringen würdet und ihr kommt dann an Land, uns würden 1000 Dinge einfallen, die wir dann tun würden. Aber was Noah macht, seine erste Handlung ist, einen Altar für Gott zu bauen und Gott anzubeten und Gott zu verherrlichen. Also wir sehen, dass es Noah in seinem Leben um Gott geht. Interessant ist aber auch hier, dass wir hier auch schon die Unterscheidung in den Tieropfern sehen. Also man könnte ja denken, die Unterscheidung zwischen rein und unrein bei den Tieren, dass die mit dem Gesetz Mose gegeben ist. Aber es wird schon deutlich, dass diese Unterscheidung auch schon vorher den Menschen bekannt war oder von Gott offenbart war. Und nicht erst im Sinai-Bund dann die Unterscheidung Gültigkeit bekommt. Und interessant ist, dass Noah dieses Wissen um diese Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren hat. Und insgesamt sehen wir, dass der Glaube von Noah wirklich heraussticht. Noah erlebt im Angesicht eines gerechten Gottes, und er war rechtschaffen in seinem Tun, so dass Gott Gefallen dran hatte. Und er glaubte Gott und er hat alles genauso erfüllt, wie Gott es ihm gesagt hat. Und wir wissen, dieser Glaube war wirklich groß, wenn man vorher nie von so einer Flut gehört hatte, dass man Gott Glauben schenkt und sagt: Ja Gott, wenn du das sagst, dann wird es kommen. Ich mache das. Und das Neue Testament spricht ja auch darüber, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Und er verspricht, dass er nie wieder in so einer großen Flut die Erde vollständig vernichten wird. Noah, wir müssen darauf achten, Noah steht bereits in der Gunst von Gott. Gott ist ihm gnädig, doch das Opfer von Noah bringt Gott dazu, der Menschheit und der Erde. Also Gott erweitert sein Versprechen. Er verspricht es nun nicht nur Noah, sondern auch allen seinen Nachkommen, allen Geschöpfen der Erde, dass er nicht mehr die Menschheit und die Tiere auf diese Art umbringen, vernichten wird. Und interessant ist, uns wird gesagt, dass Gott dieses Versprechen in dem Wissen über die Bosheit und die Sündhaftigkeit des Menschen gibt. Also es ist nicht so, dass Gott jetzt die Augen verschlossen hat, gesagt hat, ich habe die Sünde der Menschen nicht mehr vor Augen und deshalb verspreche ich, sondern Gott ist sehr wohl bewusst, wie es um den Menschen steht, um die Sünde der Menschen steht, und trotz dieses Wissens oder angesichts dieses Wissens gibt Gott dieses Gnadenversprechen an die Menschen. Wir müssen auch daran denken, dass Noah keine Ausnahme von der Regel war, dass die Menschen böse sind von ihrer Jugend an. Also Noah war nicht einer unter vielen, der auf einmal komplett anders war, der ohne Sünde geboren ist. Nein, Noah war sündig wie alle anderen auch. Aber dass Noah als gerecht und untadelig von Gott angesehen wird, das muss in etwas begründet liegen, was außerhalb von Noah liegt. Und das Neue Testament gibt uns Hinweis darüber, dass auch Noah einen durch Glauben sich Gott nahen konnte. Ich möchte euch noch einen Hinweis geben auf einen Unterschied in der Sprache. Vergleicht mal 1. Mose 8, 21, wo Gott über den Zustand der Menschheit spricht, mit 1. Mose 6, Vers 5, wo Gott auch über den Zustand der Menschheit spricht. In 1. Mose 8, 21 heißt es, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also dieser Ausspruch, alle Gedanken sind alle Zeit nur böse, wird weggelassen und das menschliche Herz wird jetzt als böse von Jugend an beschrieben. Also es scheint so, als ob hier eine Abschwächung stattfindet im Urteil Gottes über den Menschen. Es scheint wie eine mildere Beschreibung zu sein. Aber wenn es uns etwas deutlich machen soll, nicht, dass der Mensch sich da jetzt in der Situation geändert hat, dass der Mensch jetzt besser geworden ist und Gott nicht mehr so ein ganz fatales Urteil über ihn ausspricht und das scheinbar ein bisschen abmildert, sondern wenn es etwas ausspricht, dass Gott jetzt gnädiger mit dem Menschen umgeht, sodass er nicht wieder eine Sintflut schickt. Also nicht, der Mensch ist besser geworden oder Gott ist weniger heilig geworden, sondern Gott verspricht, gnädiger mit der Sünde der Menschen umzugehen. Also weder ein Mensch ändert sich, noch Gottes Maßstab der Gerechtigkeit. Interessant ist, es gibt auch noch Unterschiede in je nach Übersetzung. Also sehen wir, dass bei mir in der Schlachterübersetzung heißt es in Vers 21, dass Gott sagt, ich werde die Erde nicht mehr verfluchen, obwohl der Mensch sündig ist von seiner Jugend an. In der Elberfelder heißt es, ich werde die Erde nicht mehr verfluchen, denn der Mensch ist böse von seiner Jugend an. Ja, also die eine Übersetzung legt Wert auf das Obwohl. Ja, also ich bin gnädig, obwohl der Mensch sündig ist. Und die andere Übersetzung sagt, ich bin gnädig, weil der Mensch sündig ist. Ihr merkt ihr den Unterschied zwischen denn und obwohl an dieser Stelle. Also der Vers kann auch diesen Gedanken haben, dass Gott nicht wieder oder schnell ein globales Gericht über diese Erde bringt, weil das Herz des Menschen böse ist, weil nichts Besseres vom Menschen zu erwarten ist. Würde Gott es tun, gäbe es keine Hoffnung für den Menschen. Würde Gott schnell die Menschen richten, würden alle vernichtet werden. Doch um sein Gnadenversprechen zu erfüllen und den Schlangentöter auf die Erde zu bringen, zu senden, verheißt Gott eine lange Heilsgeschichte auf dieser Erde. Also es wird deutlich, es wird kein schnelles Ende geben. Gott wird seinen Ratschluss und seinen Heilsplan ausführen und er wird die Erde nicht nochmal und schnell auf diese Art und Weise vernichten. Gott verspricht, dass er das Ökosystem auf dieser Erde aufrechterhalten wird. Er wird Saat und Ernte geben, er wird Frost und Hitze geben, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sie werden alle nicht aufhören, solange diese Erde besteht. Und der Kontrast ist hier zu Sintflut. In der Sintflut hat das alles aufgehört. Da gab es keinen Sommer und Winter, kein Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht, sondern war einfach nur Regen, Wasser, Dunkelheit, komplett ist das ganze Ökosystem der Erde vernichtet und aufgehoben worden. Und Gott verspricht jetzt, dass das nicht aufhören wird, bis er seinen Ratschluss mit dieser Erde vollendet hat. Bis es mit dieser Erde zu Ende geht, wird Gott diese Regelung für die Erde aufrechterhalten. Und interessant ist, dass das Versprechen für Leben und für Segen für diese Erde findet ihren Ursprung in einem Opfer, das Gott wohlgefällt. Adam kommt heraus, Adam betet Gott an, Gott riecht dieses Opfer, das im Glauben dargebracht wird, und Gott entschließt sich, ich will Menschen gnädig sein. Thomas Schreiner, er bringt das so auf den Punkt in einem Zitat, die Bewahrung der Welt bedeutet, dass sich die Heilsverheißungen für die Welt erfüllen werden, bevor das Ende kommt. So dieses Versprechen Gottes bedeutet, Gott wird, bevor es wirklich ein Ende dieser Welt gibt, wird Gott seine Heilsversprechen an die Menschen wirklich erfüllt haben. Zuvor wird Gott diese Welt nicht vernichten, nicht nochmal vernichten. Wir gehen weiter in 1. Mose 9, 1 bis 17, sehen wir, dass Gott das Ganze festhält in einem Bund mit den Menschen. Ich möchte das lesen. 1-17. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Also Gott schließt jetzt einen Bund mit Noah, mit seinen Kindern, mit der Menschheit und auch mit allen Tieren, mit allen lebendigen Wesen hier auf dieser Erde. Und in der Geschichte Noahs fällt der Begriff Bund zum ersten Mal in der Bibel in dieser Bezeichnung. Ein Bund war in der damaligen Zeit eine Vereinbarung zwischen mehreren Parteien oder mindestens zwei Parteien. Diese Parteien, sie kamen, oft ging es um Geschäfte, kamen über eine Einkunft, dass man gemeinsam demnächst arbeiten möchte ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und in diesem Bund gibt man sich gegenseitige Versprechen, damit diese Beziehung oder dieser Handel oder dieses Geschäft funktioniert. Also ja, dass man gewisse Rahmenbedingungen festlegt. Und es gab auch eine Bezeichnung für einen Bund. Man hat davon gesprochen, dass wenn zwei Parteien eine Übereinkunft treffen, dass man einen Bund zwischen diesen Parteien schneidet. Das war der Begriff dafür, wenn man einen Bund gemacht hat. Und im Rahmen dieses Bundesschlusses, und da kommt auch dieser Begriff her, dass man einen Bund schneidet, wurden Tiere geschlachtet und sie wurden geteilt. Also Tiere wurden zerschnitten, sie wurden auseinandergezogen und dann gingen beide Bundespartner oder die Bundespartner gingen mitten durch das Opfer hindurch. Und dieses Ritual, diese Handlung hat eine Symbolik. Sie bringt zum Ausdruck, wir schließen hier einen Bund, wir geben hier Versprechen ab. Und wenn einer von den Parteien sich nicht an seine Versprechen hält, dann soll er wie dieses Tier zerschnitten, zerstückelt, getötet werden. Das war das Zeichen, das genutzt wurde bei der Bundesschließung. Wichtig war noch, ein Bund wurde in der Öffentlichkeit geschlossen. Ein Bund war nicht dafür gedacht, dass der im Privaten stattfindet. Diesbezüglich deshalb sollten auch Ehen in der Öffentlichkeit geschlossen werden. Es ist etwas, was vor Zeugen beschlossen wird. Leute, die einen darauf festnageln und einen erinnern und sagen, du hast einen Bund geschlossen, du hast ein Versprechen abgegeben. Also ein Bund wurde nicht im Privaten, sondern wurde in der Öffentlichkeit im Rahmen der Gesellschaft geschlossen. Und zudem wurde ein Bundschluss oft auch mit einem Eid oder mit einem Schwur begleitet. Und es gab manchmal auch Symbole oder Zeichen, die mitgegeben wurden, wo man sagen konnte, ich trage etwas mit mir, das kann ich dir vorweisen und sagen, erinnerst du dich? Wir haben einen Bund geschlossen, das hast du mir als Bundeszeichen, das haben wir als Bundeszeichen festgelegt, halte dich an deine Versprechungen. Hier sehen wir, dass der ewige Gott einen Bund aufrichtet mit seinen Geschöpfen. Und in diesem Bund gibt Gott der Menschheit einen wieder den Auftrag, die Erde zu füllen. Nicht mehr Gewalt, Verdorbenheit und Frevel sollen die Welt erfüllen, sondern die Menschheit soll die Erde erfüllen und sie in Besitz nehmen, Noah und seine Nachkommenschaft. Also Gott bekräftigt diesen Auftrag, den er auch schon Adam und Eva gegeben hat, die Erde zu erfüllen und sie zu beleben. Und Gott legt natürlich auch seinen Segen darauf. Gott sagt, fordert sie ja auf, fruchtbar zu sein, aber Gott macht sie auch fruchtbar. Gott gibt seinen Segen dazu, damit sie auf dieser Erde leben können. Und Gott stellt den Menschen den Erdboden als Lebensraum zur Verfügung. Wir sehen, dass der Mensch immer noch die Krone der Schöpfung ist und dass der Mensch über die Tierwelt herrscht. Aber wir sehen auch Veränderungen zum Garten Eden, wo wir wirklich sehen, es ist keine Neuschöpfung, dass es wirklich ein Neustart des Systems mit einem auf einem weißen Blatt Papier ist. Denn wir lesen über die Herrschaft der Menschen über die Tiere jetzt, dass sie eine Herrschaft über die Tierwelt ausüben, die von Furcht und Schrecken geprägt ist. Ja, also Menschen und Tiere, sie leben nicht mehr in Harmonie miteinander, sondern es ist eine Furcht bei den Tieren vor den Menschen. Anders als im Garten Eden, wo wir sehen, da kommt ein Tier nach dem anderen zu Adam und Adam gibt jedem Tier einen Namen, wo wir sehen, dass Adam in Weisheit und Ebenbildlichkeit Gottes über die Tiere herrscht, sehen wir hier, dass jetzt die Herrschaft der Menschen durch Furcht und Schrecken über die Tierwelt ausgeführt wird. Dann sehen wir, dass der Mensch auch einen Kulturauftrag für diese Erde hat. Der Mensch soll die Erde kultivieren, sie in Besitz nehmen, sie lebensfreundlich gestalten, die Erde in Besitz nehmen in einem positiven Sinn. Ja, also nicht die Erde vernichten oder zerstören oder ausbeuten, sondern die Erde in Besitz zu nehmen. Hier können wir ganz klar deutlich sehen, dass Gottes Ziel für den Menschen ist es nicht, dass der Mensch geboren wird, dass der Mensch sich im Dreck aufhält, dahin vegetiert und einfach irgendwann stirbt, sondern Gott will, dass der Mensch und die Menschheit, die Gesellschaft an sich sich kultiviert, sich ausbreitet, die Erde in Besitz nimmt. Wir sind von Gott geschaffen, um zu arbeiten, zu erschließen, zu entdecken und die gottgewollte Herrschaft über diese Erde ausführen. Doch wir müssen feststellen, es gibt keinen Garten Eden mehr. Dieser Ort der Beziehung mit Gott, der Gemeinschaft mit Gott, der Tempel Gottes ist nicht mehr auf der Erde. Und es gibt auch nicht mehr den Auftrag, diesen Tempel Gottes auf der ganzen Erde auszubreiten. Also hier sehen wir wirklich eine Änderung im Auftrag an die Menschen. Egal ob Noah und seine Familie erfolgreich sein werden oder ungehorsam sein werden, wird dieser Bund, den Gott mit ihnen schließt, nicht das ewige Leben oder den ewigen Tod auf sie bringen. Also hier sehen wir wirklich einen Unterschied zum Bund, den Gott oder zu dem, was Gott Adam aufträgt im Garten Eden. Da war es wirklich davon abhängig, wenn ihr das tut, dann werdet ihr leben, wenn ihr es nicht tut, werdet ihr sterben. Aber hier verspricht Gott, egal wie der Ausgang ist, ich werde gnädig sein, weil ich meine Heilsverheißung erfüllen werde, weil dieser Same, dieser Retter kommen soll. Der Mensch ist bereits verflucht unter Adam. Also das ist der Zustand, den wir hier vorfinden. Und dieser Fluch, der muss gebrochen werden. Und die Verheißung Gottes, dass er einen Samen geben wird, in 1. Mose 3, Vers 15, das ist die Hoffnung der Menschheit, die den Menschen einen neuen Ausgang und den Menschen Rettung schenken wird. Doch der Bund, den Gott mit Noah schließt und den Gott mit uns geschlossen hat und der auch heute noch Gültigkeit hat, dient dazu, dass Gott sein Gnadenversprechen ausführen kann. Dass der Same der Frau nicht ausgerottet wird und dass Gott Erlösung und Rettung bringen kann für diese Erde. Dafür gibt Gott diesen Bund, dass das gewährleistet wird, damit dieses Gnadenversprechen Gottes erfüllt werden kann. Der Bund schafft einen Rahmen, in dem Gott gnädig mit dem Menschen umgehen kann und seine Verheißung für die Errettung verwirklichen kann. Wir sehen hier, dass Gott den Menschen jetzt auch lebende Wesen, Tiere zur Nahrung gibt. Auch hier wieder ein Unterschied zur ersten Schöpfung. In der ersten Schöpfung hat der Mensch die Pflanzen zur Nahrung erhalten. Hier gewährt Gott dem Menschen auch, dass er Tiere zur Nahrung nutzen darf. Doch Gott schafft eine Begrenzung oder einen richtigen Umgang damit. Er sagt, das Blut der Tiere darf nicht gegessen werden. Und was Gott damit ausdrücken möchte, dass der Mensch in Achtung und Respekt mit den Lebewesen umgehen soll. Gott gibt sie ihm, dass er sie nutzen darf, dass der Mensch sie essen darf, aber er soll trotzdem in Achtung und Respekt mit dem Leben der Tiere umgehen. Tiere sollen nicht einfach grundlos getötet werden, Blut soll nicht einfach so vergossen werden und dass das Blut nicht gegessen wird, bringt zum Ausdruck, dass man Tiere im Bewusstsein tötet und bewusst das Ganze tut und nicht einfach dahin schlachtet und wie man einfach will, einfach hinmetzelt. Also da, das ist hier mit inbegriffen, dass Gott hier auch den Menschen aufträgt, achtet das Leben. Zweiteres sehen wir, dass Gott in diesem Bund auch eine richterliche Verfügung zum Schutz des Lebens gibt. Gott gibt für die Gesellschaft, für die Menschheit Gebote vor, wie ein gerechter Umgang, ein gerechtes Miteinander gewährleistet werden soll oder wie auch Sünde unter Menschen begrenzt werden soll. Wir sehen hier, dass Gott dem Menschenleben einen ganz besonderen Wert zuwisst. Und Gott macht hier ganz klar einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Gott stellt Menschen auf, vor Gott haben Menschen einen anderen Stellenwert als die Tiere. Menschen dürfen anders als Tiere nicht getötet werden. Menschen dürfen nicht ermordet werden. Und Gott sagt sogar, ich werde die Menschheit, ich werde die Gesellschaft zur Rechenschaft ziehen, wenn Menschen getötet werden. Gott hat ein Auge darauf, Gott sieht das, wenn Menschen sterben, wenn Menschen gemordet werden. Und Gott sagt, ich werde euch zur Rechenschaft vor euch ziehen, ich fordere euch zur Rechenschaft dafür. Und interessant ist hier die Bezeichnung Bruder. Gott sagt, es darf nicht ein Mensch seinen Bruder umbringen. Also wenn Gott auf die Menschheit blickt, dann sieht er ein Volk von Brüdern in der Hinsicht, dass sie gleich sind, dass sie sich ähnlich sind, dass sie zueinander gehören und dass es nicht erlaubt ist, seinen Bruder umzubringen. Menschen sind ihres Bruders Hüter. Ein Mensch darf den anderen Menschen nicht umbringen. Und wir sehen hier, dass jeder Gedanke von Minderwertigkeit von gewissen Menschen oder von Menschengruppen bei Gott völlig fern ist. Gott sagt, Menschen sind Brüder untereinander. Gott macht die Gesellschaft für das Leben von Menschen verantwortlich. Gott fordert Rechenschaft von der Menschheit, wenn andere Menschen ermordet werden. Damit ist verbunden, dass Gott den Tod von den Menschen fordert, die gemordet haben. Und Gott setzt dieses Gebot ein, damit menschliches Leben bewahrt wird und Gewalttat und Mord auf dieser Erde nicht überhand nehmen. Die Menschheit erhält von Gott die Anordnung und auch die Verantwortung und auch das Recht, diejenigen zu bestrafen, die das Leben nicht wertschätzen und morden. Gott fordert Rechenschaft von seiner Schöpfung. Interessant ist, die Gesellschaft, die Menschheit bekommt diesen Auftrag und nicht das Individuum. Und damit soll ausgeschlossen werden, dass wenn sich jemand an mir vergeht oder an jemand aus meiner Familie, dass Blutrache geschworen wird und dann ohne irgendwelche Begrenzungen oder einen Sinn für Verhältnismäßigkeit gemordet wird und so wieder Sünde und Mord überhand nimmt auf dieser Erde, wie es vor der Sündflut war. Und damit einhergehend ist es wichtig, dass Mord eine adäquate Bestrafung erhält. In Vers 7 wiederholt Gott noch einmal, dass der Mensch sich vermehren soll. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott den Rahmen für Vermehrung nicht verändert hat. Ja, also wir dürfen jetzt nicht sagen, hier hat Gott gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und hier sprengt Gott alle Ketten und sagt, geht raus und lebt in ungezügelter Lust. Nein, sondern der Rahmen der Familie, den hat Gott nicht aufgehoben. Den hat er eingesetzt im Garten Eden zwischen Adam und Eva und auch für alle zukünftigen Geschlechter. Und dieser Rahmen ist immer noch der gleiche Rahmen, in den Gott spricht und auffordert, seid fruchtbar und mehrt euch. Ja, also es ist nicht unabhängig von der Familie, sondern in die Familien hineingesprochen. Die Menschheit, die Gesellschaft hat also zwei Aufgaben. Also zum einen Menschenleben zu schützen, und zum anderen die Familie zu bewahren und die Familie zu fördern, Leben zu fördern hier auf dieser Erde. Das sind Gottes Forderungen für die gesamte Menschheit, die Gott hier festlegt und als Lebensgrundlage bis heute aufrechterhält. Also die Wertschätzung von Leben und auch der damit einhergehenden Bestrafung von Mord und Bewahrung der Familie, dem Ort der Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und wenn wir drüber nachdenken, liebe Geschwister, dann sind das genau diese Grundwahrheiten, diese Grundpfeiler, die in der heutigen Gesellschaft so stark angegriffen werden, wie es wahrscheinlich in der Geschichte vorher noch nie gewesen ist. Millionen Babys werden jedes Jahr getötet und der Mord daran wird auch noch unter Schutz gestellt. Es ist ein dramatischer Angriff auf das Leben und ein dramatischer Angriff auf den Gott, der das Leben schenkt und dem Menschenleben Wert gibt. Zudem sehen wir die Zerstörung der Ehe und der Familien als gottgewolltes Organ und Lebensort durch Scheidungen, durch Homosexualität, durch die ganze Genderbewegung, durch die ganze Verdrehung der Geschlechter. Es sind Gottes Einrichtungen, um Frevel, Verdorbenheit, Gewalttat auf dieser Erde einzuschränken und Leben zu ermöglichen. Und wenn diese Bestimmungen Gottes übergangen werden, so gewinnt das Böse immer mehr Überhand und wir kehren in den Zustand und in das Leben und die Realität vor der Sündflut zurück. Liebe Geschwister, lasst uns hier an dieser Stelle von unserem Gott die Perspektive auf Leben und auf Familie gewinnen, sodass wir selbst unsere Familien lieben, Familien gründen, Familien bewahren und für den Schutz von Leben eintreten. Gott sagt, ich fordere Rechenschaft von euch. Ich werde euch zur Rechenschaft dafür ziehen. Und wir wollen dafür einstehen und das selbst auch glauben, das selbst leben und das aber auch von unseren Regierungen einfordern als Christen. Es ist Gottes Auftrag für die Gesellschaft. Lasst uns das auch zum Ausdruck bringen, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Vers 8 bis 14 verspricht Gott nochmal das, was er auch vorher schon gesagt hat, dass er die Welt nicht nochmal in einer Sintflut vernichten wird. Und hier macht Gott repetitiv deutlich, dass er diesen Bund schließt mit allen Menschen, mit allen Tieren, mit allen Nachkommen von Noah. Gott wird mit den Menschen in Zukunft gnädig umgehen, bis seine Heilsverheißungen für diese Erde vollendet sind. Auch wenn es immer wieder auf dieser Erde auch Naturunglücke gibt oder begrenzte Gerichte Gottes an einzelnen Orten, wird er nicht mehr global die Welt in einer Flut vernichten. Unabhängig oder aufgrund der Verdorbenheit des Menschen wird Gott den Lebensraum hier auf dieser Erde zur Verfügung stellen. Gott verspricht, dass er die Sonne aufgehen lassen wird über Gerechte und Ungerechte. Es ist nicht gerecht, können wir aus unserer Sicht sagen. Eigentlich haben die Menschen was anderes verdient, aber Gott in seiner Gnade, in seiner allgemeinen Gnade verspricht das für diese Welt. Egal wie die Welt um uns herum aussieht und wie stark wir vielleicht auch von Katastrophen bedroht sein möchten, Gottes Verheißung an dieser Stelle steht fest. Es wird kein Ende dieser Erde geben, bis Gott nicht zu seinem Ziel mit der Menschheit und mit dieser Erde gekommen ist. Davor wird es kein Ende dieser Erde geben. Eigentlich hat es die Menschheit, hat der Mensch es verdient, dass er von Gott vernichtet wird. Aber der einzige Grund, wieso diese Welt noch besteht, ist Gottes Gnade und Gottes Erbarmen mit sündigen Menschen. Und sein Versprechen, die gefallene Schöpfung zu erlösen. Das ist der Grund, wieso Gott hier seinen Bund gibt, um seinen Ratschluss mit den Menschen auszuführen. So wie Gott sich mitten in der Flut an Noah erinnert, so verspricht Gott, dass er sich an den Bund mit den Lebewesen erinnern wird, wenn es stürmt und regnet hier auf dieser Erde, wenn es donnert und blitzt, wenn es hoch und runter geht, wenn es wirklich kracht auf dieser Erde, dann erinnert sich Gott und verspricht, dass er die Menschen nicht auf diese Art und Weise nochmal vernichten wird. Und Gott setzt ein Bundeszeichen ein, das ihn erinnert an seine Gnadenversprechen in Bezug auf die Schöpfung. Und deshalb wird sich die Flut auch nicht wiederholen. Ja, wir lesen hier in dem Text, dass Gott den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit der Schöpfung bestimmt. Gott sagt, der Regenbogen ist das Zeichen meines Gnadenversprechens an die Menschheit. Ich fand es sehr gut, wie es Warren Austin Gage formuliert in Bezug auf dieses Bundeszeichen. Er schreibt, der Bogen ist eine Kriegswaffe, ein Emblem des Zorns. Gott setzt ihn nun als Zeichen der Gnade in den Himmel. Der Herr, der seinen Zornesbogen zu einem siebenfarbigen Bogen der Schönheit macht, um den Himmel zu schmücken, ist derjenige, der schließlich den Völkern befehlen wird, ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln zu schlagen. Denn der Friedefürst hat Freude an der Barmherzigkeit und der gerechte Richter hat Freude an der Gnade. Es gibt auch einige Ausleger, die darauf hinweisen, dass wir darauf achten sollen, in welche Richtung der Bogen gerichtet ist. Also wenn man einen Pfeil auflegen sollte auf diesen Bogen, in welche Richtung dieser Pfeil fliegen würde. Wenn wir das vorstellen, wir wissen, wenn wir einen Pfeil auflegen würden, dieser Pfeil würde Richtung Gott fliegen. Das heißt, Gott setzt ein Zeichen ein, wo er sagt, wenn dieser Bund gebrochen wird, wenn ich diesem Bund nicht mehr treu bin, dann fliegt dieser Pfeil in meine Richtung. Ja, also Gott selbst tritt dafür ein und verspricht, dass er den Menschen gnädig ist. Gott gibt den Menschen sein Ja und auch die Sünde des Menschen wird das nicht ändern, sondern Gott wird Rettung schaffen, Gott wird seine Gnadenverheißung ausführen, Gott wird den Schlangentöter senden und wird die Menschheit durch ihn erretten. Und solange die Erde existiert, bleibt Gottes Verheißung sicher. Und dieses Bundeszeichen Gottes, wir wissen es, wir sehen es immer wieder, herrlich und schön, ist es bis heute sichtbar und damit ist auch dieser Bund bis heute gültig. Und ich denke, dass die Beschreibung, dass Gott sich dann erinnert, wenn er den Regenbogen sieht, dass wir hier wieder vor Augen haben sollen, ist nicht so, dass Gott es selbst vergessen würde oder dass Gott an etwas erinnert werden soll, sondern es hat diese Bedeutung für uns. Wir dürfen wissen, durch diese Beschreibung, dass Gott immer dran denken wird, wenn er es sieht, ja, Gott wird sich an seine Versprechen halten. Gott vergisst nicht, Gott lügt nicht und damit gibt Gott uns ja noch viel mehr durch den Regenbogen zum Ausdruck, ja, ich halte mich an dieses Versprechen der Gnade mit den Menschen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Liebe Geschwister, Noah war ein vorbildlicher Mann, ein rechtschaffener Mann, ein Mann des Glaubens. Doch Noah war nicht der verheißene Schlangenbezwinger. Und er konnte auch die Hoffnung seines Vaters, der ihm den Namen Ruhe gegeben hat, also Noah bedeutet Ruhe, konnte Noah nicht erfüllen. Noah hat die Menschheit nicht zur Ruhe gebracht, in den Frieden mit Gott und in die Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das hat Noah nicht erfüllen können. Auch wenn die Sintflut als Neuschöpfung beschrieben wird, so ist es kein Neubeginn für die Menschheit gewesen in der Hinsicht, dass der Fluch der Sünde und des Todes gebrochen war. Sie liegen immer noch auf der Menschheit, auf der Schöpfung. Die nächste Begebenheit, die lesen wir heute nicht, die uns berichtet wird, direkt nach diesem Text berichtet uns davon, dass Noah sich betrinkt, dass Noah nackt ist und einer seiner Söhne diese Nacktheit sieht und sein Vater entehrt in der Art und Weise, wie er damit umgeht, wie er darüber redet. Und es wird deutlich, Sünde ist immer noch gegenwärtig und der Fluch der Sünde ist wirksam. Für einen echten Neustart, für einen echten Neubeginn, für eine echte, ewige Ruhe muss der Schlange der Kopf zertreten werden. Der Fluch der Sünde und des Todes, der muss gebrochen werden und es muss eine neue Schöpfung eingeläutet werden, damit ein wirklicher, echter Neubeginn möglich ist. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Der Wohlgeruch der Opfer bewegte Gott dazu, diesen Bund der allgemeinen Gnade mit Gott, mit den Menschen zu schließen. Gott riecht dieses Opfer, Gott freut sich an diesem Opfer und Gott gibt aufgrund dessen ein ewiges Versprechen an oder ein Versprechen ab, solange die Erde besteht. Wir dürfen daran glauben, darauf vertrauen, dass das Opfer von unserem Herrn Jesus Christus für unseren Gott, unseren Vater so wohlriechend ist, dass unser Gott uns niemals verstoßen und niemals verlassen wird. So viel größer und herrlicher ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Es steht genauso wie auch in diesem Bundesschluss mit Noah im Zentrum, dass es Gott bewegt, gnädig mit uns umzugehen. Und wir dürfen uns freuen, unseren Gott anbeten und ihm danken, dass er dieses Opfer in seinem Sohn Jesus Christus für uns dargebracht hat. Amen.